Vor über 40 Jahren ist als erstes grenzüberschreitendes Projekt die Hamelandroute in den Gebieten Achterhoek, Twente und Münsterland entstanden. Unterstützt wird die Route durch den ADAC Westfalen und dem niederländischen ANWB. Die auffälligen sechseckigen Schilder leiten den mobilen Besucher sicher über weniger stark befahrene Straßen. Große Schautafeln informieren an ausgewählten Standorten entlang der Route über Sehenswürdigkeiten vor Ort. Die Hamelandroute überwindet Grenzen und verbindet Nachbarn miteinander, wenn man diese Strecke entlang fährt. Viele touristische Highlights befinden sich in diesem Umkreis. Man kann sich spannende Museen anschauen, interessante Kirchen und Schlösser besuchen, in tolle Lokale einkehren und die Route entlang wandern bzw. mit dem Fahrrad erkunden. Anja Hehmann vom grenzüberschreitenden Büro für Tourismus bei der EU-Regio mit Sitz in Gronau betreut diese Route und weiß noch mehr.
Die Hamelandroute war ursprünglich ein von der Europäischen Union gefördertes Projekt und steht jetzt seit einigen Jahren auf eigenen Füßen. 1000 vor Christus, sagt man, haben damals die Kamaven diesen Raum besiedelt. Daraus ist dann eine gemeinsame Geschichte, Kultur entstanden, die sich dann über die Jahrhunderte in heute noch sichtbaren Gemeinsamkeiten entwickelt hat. Die Hamelandroute ist insgesamt 256 Kilometer lang, führt von Twente durch das Achterhoek, das Westmünsterland, wieder nach Twente, ist in beide Richtungen beschildert. Ein Rundkurs, ja, Städte und Gemeinden, die an dieser Route liegen, sind zum Beispiel auf niederländischer Seite Buckelo, Borculo, Eibergen, Winterswijk, auf deutscher Seite dann beispielsweise Südlohn, Borkengeben, Vielenramsdorf, Friedenswilbrock oder auch Ahaus.
Die Hamelandroute führt mitten durch Haaksbergen und geht dann weiter durch Naturschutzgebiete. Die idyllische Natur rundherum bildet die Kulisse für eine Vielfalt an Rad- und Wanderwegen. Frische Luft schnappen, die Ruhe genießen, Streifzüge durch Heide, Moor und Wald, all das macht Haaksbergen aus. Auf der Naturwanderroute durch das Landgut und den Wasserpark Het Langhet wandert man durch ausgedehnte Wälder und weite Heidefelder. Kurt Kramer ist der Wanderführer im Wasserpark Langhet, der uns erklärt, wie umweltfreundlich und ökologisch vertretbare Arten genutzt werden, um in dieser historischen Landschaft mit Riedfeldern das Oberflächenwasser zu klären und aus alten Gewächsen Energie zu erzeugen ist. Lisbeth Klerken übernimmt dabei freundlicherweise die Übersetzung.
Das Wasserpark Langhet in Haaksbergen ist die Symbolik von
das Landhet in Haaksbergen ist eine Verbindung zwischen die historische Darstellung damals von einem Landgut, wo das Wasser aus zwei verschiedenen Wasserläufen benutzt wurde, um das Land fruchtbar zu machen. Auf dem gleichen Gelände haben die jetzt ein ähnliches Prinzip mit Schilf. Dieses Schilf ist in bestimmte Becken und Reihenfolge angepflanzt und hat als Zweck, das Wasser zu reinigen, Biomasse herzustellen, einen touristischen Zweck und das Festhalten von Wasser in Zeiten, wo viel zu viel Wasser im Umfeld ist.
Das ganze Gebiet ist 500 Hektar groß, ein ideales Wandergebiet.
Es gibt drei Wanderrouten, eine von 3, eine von 5 und eine von 10 Kilometer. Es sind Reitwege da, Pferde dürfen hier reiten, auch Pferd mit Kutsche, nur Autos dürfen hier nicht rein.
Nicht weit von Haaksbergen entfernt bietet sich an, bei Lochem eine Bergelschifffahrt auf einem nachgebauten Boot, dem Bergelzompen, zu machen. Vorher statten wir Gerd Hebbels, dem Müller von der Wassermühle Malum, einen Besuch ab und lassen uns erklären, wie die Mühle funktioniert.
Jeden Samstagnachmittag von 2 bis 5 wird hier die Mühle in Betrieb gesetzt. Wir mahlen verschiedene Sorten. Es gibt Weizen, Gerste, Hafer, Roggen, aber nur zum Verkauf hier in der Mühle. Diese Wassermühle ist von 1748. Eine Wasserantriebmühle braucht den Höheunterschied von Wasser. Das strömende Wasser trieb das Rad an und die Mühle wird mit verschiedenen Mühlensteinen angetrieben.
Das Mehl findet gleich in der Backstube Verwendung und schafft die Grundlage für einen schmackhaften Kuchen. Nach diesem Schnellimbiss geht's weiter zur Bootsanlegestelle. Kapitän Henny Anfring wartet schon auf uns, um einen Ausflug durch die fantastische Natur im Berkeltal zu machen. Unser Kurzturn beginnt bei der historischen Wassermühle, geht durch die Schleuse und führt unter verschiedenen Brücken durch das Berkeltal bis zum Ausgangspunkt zurück. Beim Dahingleiten über die alte Berkel genießt man mit dem Elektroboot die Ruhe auf dem Wasser und kann sogar manchmal einen bunten Eisvogel sehen.
Das ist an der alten Bergen. Im Frühjahr sind viele Vögel hier, die brüten da in die hohen Seiten. Unsere Boot ist ein Berkelsump von unten flach. Wir haben einen Elektromotor, 2 Kilowatt, 48 Volt. Wir können maximal 20 Personen mitnehmen. Jede Woche kommen Leute, machen Ausflüge.
Von wann bis wann geht Ihre Saison?
Wenn das Wetter anfängt, schön zu werden, so April bis Oktober. Wir kommen in de sluizen. Het is een zeer altes ding, in de jaren 1400. Onze sluizen zijn onderziet van 2,5 meter. Als de leer of vol is, is 250 kub water. Geeft rein of raus. De sluisvaarten zijn zeer beliebt om veel leute uit ganz Holland, maar ook veel uit Duitsland.
Die Berkelsompen stechen täglich in See. Für Kinder bis zu 8 Jahren organisieren die Bootsleute auch eine spannende Piratenfahrt. Und an schönen Sommerabenden finden exklusive Moonlight-Turns statt. Keine 20 Minuten entfernt besuchen wir in Grondo das Weingut Schreppershof. Die Hobbywinzerin Silvia Sonderen heißt uns in ihrem Weingut herzlich willkommen.
Zu Trauben kommen aus Deutschland.
Die Traubenpflanzen kommen aus Deutschland. Die Deutschen sind ständig dabei, alte Rebsorten miteinander zu kreuzen, damit dann neue zu kreieren, die besser gegen die Kälte im Norden können. Die Rebsorten, die hier sind, können auch mehr Feuchtigkeit ab und werden auch trotz weniger Sonnenstunden so eine gute Traube.
Wir haben hier 3 verschiedene Traubensorten gepflanzt.
Es gibt die Johanniter-Rebsorte, dann Regent und Solaris. Ja. Das Wetter ist gut und die Trauben werden morgen dann geerntet. Nachmittag wird dann alles in den Weinkeller gebracht. 10 Kilometer von hier in Wintersweg. Da werden nicht nur die Trauben von dieses Weingut hingebracht, aber auch noch von 9 anderen. Das ist eine Kooperation von diesen 10 Weinbauern und alle Arbeit, die da anfällt, wird auch gemeinsam erledigt.
Holland hat keine Weintradition. Das Wissen, wie man Wein macht, haben die Hobbyweinbauern von einem deutschen Spezialisten eingekauft, der Markus Renieri heißt und ein Weingut mit 25 Hektar an der Mosel hat. Er kommt auch während der Erntezeit vorbei, um Tipps und Empfehlungen geben zu können. Wie heißt Ihr holländischer Wein?
Die Weine heißen immer nach der Rebsorte. Es gibt 3 Ausnahmen, 3 Cuvées und die haben Namen, die aus dem Platt hier aus der Region kommen. Das eine heißt Gudhorn, das bedeutet, es geht mir gut. Wehrkommen bedeutet wiederkommen und Uitblasen, das ist ausruhen.
Von den 10 Weinbauern werden in jedem Jahr zwischen 30 und 60.000 Liter produziert. Und kaufen kann man die köstlichen Rebensäfte bei den Weinhändlern selber, in regionalen Getränkeläden, in Hofläden und in den hiesigen Restaurants. Verkosten konnten wir die Weine schon einmal und sind äußerst überrascht von dem guten Geschmack dieser holländischen Sorten. Die Weinfelder und die schöne Landschaft um Winterswijk herum kann man am besten mit einem Elektroroller erkunden. Dazu braucht man keinen Führerschein, nur eine kurze Einweisung und schon geht's los mit 25 km/h zu einem Streifzug durch die Natur. Unser nächster Halt auf der Hamelandroute ist Stadtlohn. Wir übernachten in dem wunderschönen Residenzhotel Lohn, jedoch machen mit Bernhard Oepping vorher noch einen Abendspaziergang durch die Stadt und beginnen traditionell am Marktbrunnen, wo sonst auch die historische Reise des Nachtwächters anfängt.
Hier sind die bekanntesten Stadtlohner Geschichtsfiguren zu sehen. Der heilige Liudger als Gründer dieser Pfarrei, zusammen mit dem heiligen Otger, dem Pfarrpatron dieser Gemeinde. Dann hier unten sehen wir den Ritter zu Lohn. Hier sehen wir die 3 nach links streitende Vögel und 3 Paulusköpfe. Paulus, der Patron des Münsterlandes.
Wenn die Nachtwächterrunde mit Bernhard Oepping, der mit Hellebarde, Laterne, Umhang, Mütze und Brandhorn ausgestattet ist, beginnt, erzählt er den Interessierten etwas über den Marktplatz, den Mittelpunkt einer Gemeinde.
Wenn der Postillion damals reinfuhr auf seiner Kutsche, dann hat er ins Horn geblasen. Eine Melodie, da haben die Stadtlohner einen Text draus gemacht. Da ging dann, Postmeister Hinnemann ist da, ich geb wat mehr gebracht, weet nicht wat ist.
Zu 90% wurde die Stadt während des Zweiten Weltkrieges zerstört, weil die Nationalsozialisten bis zum Schluss an den Endsieg geglaubt und noch einen Westfalenwall gebaut haben. Dadurch haben die Engländer Stadtlohn zur Festung Veronika erklärt und in 2 Bombenangriffen die Stadt zerstört. Die Kirche hatte den Bombenregen zum großen Teil auf der einen Seite abgehalten und 3 bis 4 Häuser sind fast unbeschädigt geblieben.
In den 80er Jahren hat man die Kirche verschönert und hat an den Ecken diese kleinen Rundsäulen gemacht mit den Rosetten und der Malerei. Oben, dieses Tonnengewölbe im Hauptschiff, wurde nicht wiederhergestellt. Da hat man eine flache Decke eingebaut. Die Spitzbögen sind auch in den 80er Jahren reingebaut worden.
Die Orgel war 1951 fertig. Wenn der Pastor auf den 3250 Orgelpfeifen spielt, dann freuen sich die Zuschauer und die Kirche bebt.
Hier sind wir in der Schatzkammer, in der Krypta der Kirche. Diese Kostbarkeiten waren bis vor 20 Jahren auch verschwunden. Man hat die dann rausgeholt und restauriert. Diese Monstranz von 1590, auch dieser Chormantel aus echt Seide und Brokat. Also dieses Messbuch, ein Choral- und Messbuch in lateinischer Sprache. 470 Seiten auf Pergament, handgeschrieben von Chorbrüdern von 1500.
Und die Überreste der einzigen Stammburg der Herren von Lohn kann man sich im heutigen Burggarten ansehen. In Stadtlohn sollte man auch die historische, 250 Jahre alte Töpferei Erning besuchen. Bernhard Erning zeigt das Töpferhandwerk in allen Facetten. Besonders schwärmt er von seinem Brandofen.
Der Ofen ist aus einem Spezialmaterial ausgemauert. Das ist ein Abfallprodukt der Weltraumfahrt. Dieser Stein hat den Vorteil, nimmt der Energie, die der Brenner von sich gibt, auf, gibt sie aber sofort wieder in den Ofenraum ab. Daher können wir wesentlich schneller brennen. Früher waren die Öfen aus Schamott, da dauerte ein Brennprozess ca. 4 bis 5 Tage, was wir heute in 1,5 Tagen machen können. Die Ware, die im Ofen reinkommt, wird speziell glasiert. Das ist das sogenannte salzglasierte Steinzeug. Das heißt, wenn der Ofen eine Temperatur von 1250 Grad hat, nehmen wir das Kochsalz, das Sie auch im Haushalt werden, schütten wir einfach hinein. Und das Natrium geht in eine Verbindung mit dem Quarz im Ton ein. Und dies gibt den glasartigen Überzug.
Die Farben sind Naturprodukte, die man zu 100% in der Erde findet. Und die Tone kommen aus dem Westerwald.
Das Verzieren unserer Gefäße machen junge Mädchen und das geschieht alles freihand ohne Schablone. 50% unserer Produkte sind die sogenannten Eimachtöpfe, wie man sie von früher kennt, für Sauerkraut, Bohnen, Gurken, Paprika. Und die anderen 50% sind heute unsere Brottöpfe, Aufschnittdosen, Vasen, Lampen, Geschirre oder Wünsche, die Kunden haben.
Das Hammerland-Kreismuseum Borken in Vreden verdankt den Chamaven den Namen der Rote. Wie lebte dieses germanische Volk? Wie entwickelte sich die Landschaft? Das Hammerland-Museum lädt zu einer spannenden Spurensuche ein. Für Fahrer der Hammerland-Route ist der Streifzug durch die Historie ein Muss. Die Leiterin Dr. Annette Menke führt uns durch dieses volkskundliche Museum.
Im Haupthaus findet man die Dinge zur Geschichte der Region, zur politischen Geschichte, zur naturräumlichen Umgebung, natürlich zu Handwerk und früher Industrie. Unsere wichtigsten Stücke stammen aus kirchlichem Besitz. Da ist besonders zu erwähnen die Sixtuskasel, ein Bekleidungsstück, das als Reliquie diente und aus einem Grundstoff genäht wurde, der bereits im 7. Jahrhundert in Persien entstand.
Neben dem Haupthaus gibt es nahe des Museums eine im Stadtpark gelegene Hofanlage, deren alte Gebäude aus dem Kreisgebiet dort wieder aufgebaut wurden.
Es ist eine idealtypisch zusammengestellte bäuerliche Ansiedlung mit Scheune, Backhaus, Kötterhaus, Flachsofen, eine Mäusescheune, die sich alle um das Hauptgebäude, das Haus Früchting, herum drapieren. Während der Sommerzeit kann bei uns gebacken werden. Wir machen Kochveranstaltungen hier, sowohl für Erwachsene, was abends dann ganz gerne angenommen wird, ein mittelalterliches Mahl über dem Herdfeuer zu kochen. Wir machen es aber auch mit Kindern, da wird dann ein Eintopf fabriziert.
Im Museum finden auch Sonderausstellungen statt, wie die zum Thema Bier und Hopfen, die im September 2012 zu Ende ging. Bier wurde früher auf fast allen Höfen gebraut. Es stand meist in engem Zusammenhang mit dem Brotbacken. Der Hopfen wurde schon bei Hildegard von Bingen nicht nur als Bierzusatz, sondern auch als Heilmittel beschrieben. Heute wird er im Wellnessbereich eingesetzt, es gibt Tropfen und Bäder, alles mit eindeutiger beruhigender Wirkung. Und nun hat er sogar im Lebensmittelbereich Einzug gehalten. Es gibt Hopfennudeln und ebenso Hopfenschokolade. Es gibt aber auch Erlebnisradtouren durch die Münsterländer Parklandschaft beispielsweise, die man mit Magdalena Heinze von Fehlen aus in einer Rundtour antreten kann. Das Wasserschloss Fehlen ist eine romantische Schlossanlage, deren Fundamente aus dem 14. Jahrhundert stammen. Das Spiegelbild der Architekturgeschichte beherbergt heute ein Sporthotel. Sehenswert sind die Pfarrkirche, die Orangerie mit Festsaal und Gewölberestaurant im Keller und der angrenzende Schlosspark. Ein erholsamer Spaziergang oder eine Spazierfahrt geht vom Schloss durch den angrenzenden Tiergarten zur Fasanerie und weiter zum Forsthaus.
Prinz August, Freiherr von Landsberg, heiratete 1756 die Anna Theresia Freiin von Fehlen. Und das war die letzte Erbin des Fehlener Geschlechtes. Und ihr zu Ehren hat er diese Fasanerie errichtet. Heute wird sie genutzt für Festlichkeiten, Hochzeiten und sonstige Feierlichkeiten.
Man kann die Fasanerie heute mieten und eine Familienfeier dort abhalten. Wir fahren allerdings mit den vom Schloss Fehlen gemieteten Rädern über den Knüver Darb nach Ramsdorf. Dort lassen wir uns ausführlich von Hexe Hovermann erklären, was ein Verein Alte Dreschflegel sich auf die Fahne geschrieben hat, wie er mit den alten landwirtschaftlichen Geräten und Maschinen umgeht und was dort so auf dem Lande geboten wird.
Wir sammeln alte landwirtschaftliche Geräte und führen die der Öffentlichkeit vor. Wir haben vor kurzem Kartoffeln ausgerodet auf altertümliche Art und Weise mit so altem Kartoffelschleuderroder. Wir haben rote Kartoffeln, blaue Kartoffeln, rotschalig, gelbfleischig, verschiedene Sorten Kartoffeln bauen wir dann an. Und hier über da ist ein Knuf. Das ist eine Anhösung. Das heißt auch so plattdeutsch, man muss also durchknuven oder über den Knuf gehen.
Und über den Knüver Darb war Ramsdorf nicht mehr weit. Es blieb noch Zeit, das ehemalige Rittergut Röllinghoff zu besichtigen, das heute von der Familie Ehling bewirtschaftet wird. Und den Abschluss fanden wir dann in Ramsdorf in der historischen Backstube Mensing bei Kaffee und Kuchen und einer musealen Atmosphäre von vielen alten Backgeräten und Maschinen.
Wir bieten hier in der Gemeinde für Gäste aus nah und fern historische Radtouren, die über Liebespetkes und verborgene Winkel führen. Und das sind Stellen, die so der Tourist nicht unbedingt kennt. Da wir in Fehlen einige Mühlen hatten, die zum Beispiel Leinöl gepresst haben, haben wir hier in der Gemeinde einen typischen Fehlener Trunk entwickelt, der heißt Fehlener Olli. Diesen 25-prozentigen Feinlikör gießen wir jetzt ein und genießen ihn. Prost!
Nur ein Steinwurf entfernt liegt die Stadt Gemen im Stadtteil von Borken. Ein historischer Stadtrundgang lohnt sich, vor allem wenn er mit dem Schlosskastellan Herbert Helling am Abend durchgeführt wird. Mit ihm erkunden wir zuerst die Marienkirche, 1705 als Kapelle gebaut und sehr viel später als Klosterkirche mit der Fertigstellung der barocken Fassade erweitert.
Die Historiker sagen, eine der Perlen der barocken Baukunst Norddeutschlands. Sie stehen vor einem Prachtgiebel. Wir sehen also ganz oben das Zeichen der Trinität. Unterhalb des Kreuzes ein Dreieck mit dem Auge Gottes und darunter dann in der Folge gleich angeordnet die drei Fenster. Und die drei Idolnischen. Oberhalb der Idolnische in der Mitte sehen wir ein Chronogramm, eine lateinische Inschrift, aus der man das Datum der Fertigstellung dieses Gebäudes rauslesen kann. 1756.
Zum Kirchenschmuck gehören drei Altäre mit auswechselbaren Antipendien, den Altarbildern. In Reliquienschreinen hat man Urkunden gefunden, die aus dem Jahr 1678 stammen.
Diese Fenster sind unverändert seit 1720. Butzenscheiben, die in Blei, den Metallspannern versehen, gehalten werden. Rechts und links sehen Sie Reliquienbilder mit jeweils 5 Wachsmedaillons im Original aus der Zeit 1640. Sie sehen in beiden Bildern jeweils 14 verschiedene Seidenstreifen, auf denen von Perlen umgeben und in Silber gefasst die Namen der jeweiligen Reliquienträger erscheinen.
Etwas Besonderes darf nicht unerwähnt bleiben, und zwar die Orgel mit 13 Registern und 559 Pfeifen, die einen wunderbaren Klang abgeben. Von weit her kommen die Musiker, um einmal auf dieser Orgel zu spielen. Des Weiteren gibt es wohltönende Glocken, die noch von Hand bedient werden. Inmitten der westfälischen Parklandschaft gelegen, ragt das imposante Wasserschloss Gemen heraus. Das Schloss steht auf einer Insel und ist nur über eine Zugbrücke zu erreichen.
Erbaut ab 950 und 1411 kam Heinrich III. Aus Gemen, der seit 1396 als oberster Kriegsherr am königlichen Hof in London diente und der Oberkommandierende des englischen Heeres war, baute das Schloss so, wie Sie es heute sehen. Die beiden Türme waren in ihrer ersten Anlage ohne Helm. Das Langhaus ohne Dach mit Flachdach. Und sowohl Türme als auch Langhaus hatten Zinnen.
Im Laufe der Jahrhunderte hat sich einiges getan. Dem Langhaus wurde ein Dach verpasst und die Türme bekamen einen Helm. 1946 wurde das Gemener Wasserschloss von dem Grafen Landsberg-Velen an das Bistum Münster verpachtet und ist heute eine Jugendbildungsstätte des Bistums Münster. Von Gemen nach Gescher ist es auf der Hammerlandroute nur ein kleines Stück des Weges und schon steht man vor einem einmaligen Glockenmuseum. Das Westfälische Glockenmuseum Gescher lädt mit vergrößerter Ausstellungsfläche, neu konzipierter Schausammlung und neuen museumspädagogischen Angeboten zu einer klingenden Entdeckungsreise durch die Glockengeschichte ein. Besucher werden in dem Museum auf vielfältige Weise angeregt, sich in 20 Themenbereichen mit dem Musikinstrument und dem Kunstwerk Glocke zu beschäftigen. Die umfangreiche Sammlung von Kirchenglocken bietet einen spannenden und klingenden Einblick in 900 Jahre westfälische Glockengeschichte und Glockengießerkunst. Dabei werden neben bedeutenden Glocken aus Bronze auch Kirchenglocken aus Gussstahl, Eisenhartguss und Sonderlegierungen vorgestellt. Bei Führungen und Museumsaktionen werden ausgewählte Glocken angeschlagen und zum Klingen gebracht. Im Musikraum können Besucher durch Forschen und Ausprobieren die Besonderheiten von Glockentönen und Glockenmusik entdecken. Töne und Tonentwicklung werden besonders gut hörbar, fühlbar und sogar an der Wasserglocke sichtbar, die zu den Attraktionen des Museums zählt. Wie auch heute noch in einer Glockengießerei gearbeitet wird, erfahren Museumsbesucher an der sogenannten Glockengrube, die originalgetreu im Museum aufgebaut wurde. Schritt für Schritt kann hier der Werdegang einer Glocke von der ersten Rippenzeichnung, der Herstellung der Lehmformen bis zum Glockenguss verfolgt werden. Im Obergeschoss des Gebäudes werden in weiteren Themenbereichen Glocken gezeigt, mit denen im Alltagsleben in Schulen, Läden und Fabriken, auf Hausdächern oder auf Schiffen die Tageszeiten angekündigt, vor Gefahren gewarnt oder Signale gegeben wurden. Die Unterschiede von Form, Gestalt und Klang von Tierschellen und Tierglocken hebt ein weiterer abwechslungsreicher Sammlungsschwerpunkt hervor. Für jüngere Museumsbesucher, Schulklassen, Kindergärten sowie Eltern mit Kindern werden neue Angebote rund um die Glocke zum Forschen, Entdecken und Ausprobieren angeboten. Für Geburtstagskinder und Gäste organisiert das Museumsteam klangvolle Geburtstagsfeiern. Und für Senioren werden nicht nur Führungen durch die Sammlung, sondern auch Museumsprogramme zum Mitmachen vorgeschlagen. Südlich von Gescher liegt Frieden. Von dort führt die Abkürzungsschleife der Hammerlandroute Richtung Grunlow. Unterwegs passiert sie das Naturschutzgebiet Zwillbrocker Fenn. Hier bietet die biologische Station Einblicke in die einmalige Natur der Region. Hermann Josef Fliening arbeitet in der Station und gibt uns wertvolle Hinweise.
Wir befinden uns hier im Zwillbrocker Fenn an der deutsch-niederländischen Grenze. Ist einer der Kernpunkte der Flamingo-Route, die den Tourismus hier in der Region auf den Gebieten Natur, Umwelt und Tourismus befördern wird. Die Strecke ist 450 Kilometer lang, ist eine Nachfolgeroute zur ehemaligen Westmünsterland-Route und verbindet im Kern die Moor- und Heidegebiete an der deutsch-niederländischen Grenze. Es war ursprünglich eine Route, die nur von A nach B ging, mittlerweile aber auch als Rundkurs konzipiert worden ist. Und die soll die Menschen in diese Region hineinführen und die Naturschönheiten noch einmal explizit vorstellen. Wir haben innerhalb der Route verschiedene Infrastrukturmaßnahmen errichtet. Hier vor Ort eine kleine Remise gebaut, als Informationszentrum, eine Toilette auch für die Besucher.
Von der Aussichtsplattform nahe der Station kann man die Flamingos gut beobachten. Hier beginnt also die größte Flamingo-Kolonie in Nordeuropa. Die Flamingo-Route wird im Gelände durch blaue bzw. grüne Richtungsschilder gekennzeichnet. Die Strecke von Gronau bis Frieden wird durch ein grünes Schild und die Nebenstrecken, die auch Rundtouren ermöglichen, durch ein blaues Flamingo-Schild ausgewiesen.
Die Flamingos sind eigentlich von März bis August hier in der Regel, haben in diesem Jahr nochmal die zweite Brut aufgenommen, weil die erste Brut durch Räuberfuchs vernichtet worden ist. Die jungen Flamingos werden in der kommenden Woche beringt Und deswegen sind auch einige Altvögel hier. Flamingos kommen jährlich wieder, sind während der Wintermonate in den Niederlanden, kommen im Frühjahr hierher. Und in der Regel brüten sie auch hier, sind zum Markenzeichen der ganzen Route geworden.
Diese langbeinigen und langhalsigen Rosavögel vermehren sich auf der Insel im Lachmöwensee und stammen vermutlich ursprünglich aus Tiergärten oder privater Tierhaltung und brüten nun seit 1982 fast im jeden Jahr auf der Insel. Der Besuch der Kolonie ist lohnenswert, ebenso der Blick in die prächtige Zwillbrocker Barockkirche, die ein Juwel des Münsterlandes ist und jährlich viele Touristen anzieht.